Willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energie.
Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft und für die Energiewirtschaft. Verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich bin Sören.
Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht es um die Digitalisierung der Verteilnetze. Aktuell einer der großen Hebel und wird zumindest so diskutiert, um die Systemkosten in den Griff zu bekommen.
Genau, da haben wir ja viel Fortschritt gesehen in den letzten Jahren und gleichzeitig ist die Erwartungshaltung, dass noch viel Aufholbedarf dennoch auf der Straße liegt und es noch einen weiteren Weg zu gehen gibt. Das wollen wir heute diskutieren.
Genau, und dafür haben wir uns sehr smarte, kompetente Verstärkung geholt.
Ja, heute ist nämlich Simon Koopmann, CEO bei Envelio bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Super, erstmal kurz zum Einstieg für die, die euch nicht kennen. Envelio wurde 2017 als Spin-off der RWTH gegründet. Ihr entwickelt grundsätzlich Softwarelösungen für die Digitalisierung von Stromnetzen. Heißt, ihr unterstützt Netzbetreiber dabei, Netze effizient zu planen, zu betreiben, fit für die neuen Anforderungen zu machen. Heißt Photovoltaik, Elektromobilität, Wärmepumpen und so weiter und so fort. Ihr seid ja für einige große Player unterwegs, natürlich insbesondere für E.ON, aber auch für eine Vielzahl der Top 20 Verteilnetzbetreiber. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Simon, ihr tretet mit eurer Vision der digitalisierten Verteilnetze ja schon ein bisschen länger an, seit 2017. Heute ist das Thema gefühlt noch aktueller als damals. Hast du nicht manchmal das Gefühl, Leute, wir haben euch es doch immer schon gesagt?
Ja, um ehrlich zu sein, manchmal schon. Aber ich muss auch sagen, in Summe ist es ja eigentlich ein sehr schöner Trend. Also das Momentum ist aktuell halt super hoch. Es passiert super viel in der ganzen Branche. Es ist halt schon auch das Bewusstsein da, dass halt was passieren muss in der Digitalisierung der Netze. Und das ist einfach schon eine sehr gute Entwicklung und da macht es halt Spaß, mittendrin zu sein und das halt mit voranzutreiben mit Envelio.
Und in 2021, wenn ich mich nicht ganz täusche, habt ihr E.ON an eure Seite bekommen. Nehmt uns nochmal mit in die damalige Zeit. Wie ist das überhaupt gekommen? Wie seid ihr aktuell mit denen im Kontakt? Wie läuft es? Und was hat es auch mit euch nochmal gemacht, so einen Partner an der Seite zu haben?
Ja, genau. Also wir sind ja als Unternehmen erstmal gestartet 2017, wie Sören auch eben schon sagte, eine Ausgründung aus der RWTH Aachen heraus. Ich und vier andere Mitgründer sind gestartet, haben halt gesehen, okay, das, was wir so in unseren Doktorarbeiten vorher gemacht haben, das könnte man auch in der Praxis gut gebrauchen. Und da gibt es halt noch ein gewisses Gap zu dem, was in der Realität so zum Einsatz kommt. Und deswegen haben wir erstmal überhaupt Envelio gegründet und gestartet in 2017. Mhm. Und dann waren wir eigentlich so auf einem, ich würde sagen, relativ klassischen Venture-Capital-Track. Also wir hatten zwei Finanzierungsrunden geraced, eine Seed-Round, eine Series A. Und dann waren wir eben in 2021 eigentlich mittendrin, unsere Series B, also eine große nächste Wachstumsfinanzierungsrunde zu raisen. Hat bis dahin auch eigentlich alles schon gut geklappt, ist gut gelaufen, hatten so gute Kundentraction in Deutschland, aber auch schon darüber hinaus, so erste Kunden. Und da sollte es eigentlich so in die nächste Runde gehen. Ja, und aus diesen ganzen Diskussionen der Series B kamen dann auch Gespräche mit E.ON dazu. Daraus hat sich dann letztendlich eine strategische Partnerschaft ergeben. E.ON hat eine Mehrheitsbeteiligung an Envelio übernommen. Und wir haben, glaube ich, ein ganz cooles Erfolgsmodell gemeinsam gefunden, wie man das halt strategisch weitertreiben kann, das Ganze. Und seitdem sind wir eben gemeinsam unterwegs. Dabei ist wichtig zu sagen, dass wir als Unternehmen aber trotzdem sehr unabhängig agieren. E.ON ist natürlich mehr als beteiligt und wir spielen auch eine wichtige Rolle für die Digitalisierung im Verteilnetz im E.ON-Konzern. Das ist definitiv so. Aber es ist eben auch klarer Teil der weiteren Wachstumsstrategie, dass wir Envelio darüber hinaus vorantreiben, größer machen, eben auch in anderen Ländern wachsen und außerhalb des E.ON-Konzerns eben weitermachen.
Das klingt erstmal schön und auch tatsächlich, wie du selber richtig sagst, als Erfolgsmodell und so wie du es beschreibst, ist es ja sehr kooperativ und für beide Seiten eine Win-Win-Situation, was ja für eine gelungene Partnerschaft auch immer total wichtig ist. Und gleichzeitig finde ich an eurem Weg insbesondere auch spannend, dass ihr es geschafft habt, alle Gründer noch da zu halten, also die Motivation im Kernteam noch da zu halten, alle auf dem Weg irgendwie gedanklich mitzunehmen und quasi diesen freundschaftlichen Charakter, der euch ja am Anfang ausgezeichnet hat, anscheinend ja nicht zu verlieren. Wie hast du das wahrgenommen? Also kannst jetzt natürlich jetzt nicht über die anderen lästern. Wir sind ja nicht ganz kein, unter uns, aber gleichermaßen fände ich nochmal spannend zu wissen, wie ihr das im Miteinander geschafft habt.
Ja, also ich glaube, davon sind wir auch selber immer nach wie vor begeistert, dass es nach wie vor so gut klappt und dass wir ja alle fünf nach wie vor an Bord sind und uns gut verstehen, nicht irgendwie komplett zerstritten haben oder sonstiges, sondern eher im Gegenteil nach wie vor eigentlich sehr gut zusammenarbeiten und auch befreundet sind. Ich glaube, da ein wichtiger Punkt dabei ist halt, wir kennen uns alle schon ziemlich lang, also teilweise, wie gesagt, seit Tag 1 unseres Studiums, sind durch verschiedenste Phasen so zusammengegangen. Das schweißt halt natürlich irgendwie schon zusammen. Und ich glaube, wir pflegen einfach ein sehr vertrauensvolles und offenes Verhältnis miteinander. Und das ist halt so ein bisschen das Geheimnis des Ganzen. Also wir sagen uns halt ehrlich die Meinung, sind, glaube ich, aber vom Typ her auch alle irgendwie so ein bisschen ähnlich. Wahrscheinlich relativ rationale Menschen. Das heißt also, man kann auch ganz gut mit Argumenten durchdringen. Und ja, es wird eigentlich, würde ich sagen, selten, dass es jetzt super emotional wird und man so komplett eskaliert im Streit. Also das hatten wir eigentlich in den seltensten Fällen. Und das klappt nach wie vor sehr gut zusammen. Und alle haben halt auch natürlich Bock, Envelio weiterzutreiben und glauben an unsere Vision, dass wir intelligente Netze überall auf der Welt etablieren, als wichtiger Baustein so zur Energiewende. Und das treibt halt, glaube ich, auch nochmal an.
Jetzt finde ich gerade ihr als Gründer auch noch mit an Bord und so überzeugt von der Vision. Das ist sicher ein Argument, warum auch ihr super attraktiv für neue Mitarbeitende seid. Wie viel seid ihr inzwischen?
Ja, wir sind jetzt über 200 tatsächlich. Wow, okay. Das heißt also schon ordentlich gewachsen in den letzten Jahren. Sind ja seit gut anderthalb Jahren auch in den USA unterwegs. Also haben wir auch ein Büro in Boston. In den USA sind es auch mittlerweile 10 Leute. Ja, genau, so wächst es halt weiter. Also schon eine ganze Menge.
Und was sind das so Leute? Also was für ein Schlagmensch kommt dann zu euch? Eher die klassischen, ich sag mal, Softwareentwickler, Techies, Leute, die brennen für lass mal die Welt verändern. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, eine sehr spannende Mischung. Mhm. Also ich glaube schon, so die Vision hinter dem Unternehmen und das, was man da halt bewegt, auch im Positiven die Energiewende vorantreiben, das ist halt schon ein wichtiger Treiber für sehr, sehr viele bei uns. Aber ich glaube, was uns da auch auszeichnet, ist, wir haben gerne intern so dieses Motto, too easy is boring. Also halt schon Leute, die auch einfach Bock auf eine Herausforderung haben und sich dieser Herausforderung stellen und eigentlich mit einem sehr starken Ownership-Mindset, Growth-Mindset an die Sache herangehen und halt wirklich Bock haben, was zu bewegen. Ich glaube, das spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Es sind also nicht alle, die jetzt irgendwie komplett nur auf den Energiewende-Part sozusagen zielen, sondern es gibt auch, würde ich sagen, einige, die halt Bock haben auf coole Technologie und coole Technologie weiterzutreiben. Und diese Mischung ist, glaube ich, ziemlich gut.
Und schaffst du es noch, alle mit Vornamen anzusprechen? Oder ist es bei 200 Grad so der Kipppunkt, wo man es verlässt, dass man wirklich jeden kennt?
Also ich weiß gar nicht, wie mein Co-Host heißt, deswegen das kann schwierig werden.
Ja, also das wird jetzt schon manchmal tricky. Also gerade wenn es dann auch irgendwie so Monate gibt, wo irgendwie, weiß ich nicht, dann in einem Monat oder in Monaten aufeinanderfolgend jeweils so 10 Leute oder mehr in einem Monat anfangen, dann das wird schon tricky. Also und gerade dann noch mit dieser Kombination, dass wir halt ja auch remote hiren. Also wir haben unser Büro in Köln, aber wir haben halt auch ganz viele, die anderswo sitzen. Und dann eher sind wir in so einem Remote-First- oder Hybrid-Setup eben unterwegs. Und man sieht sich halt jetzt auch nicht so oft persönlich. Das ist nochmal so eine Added-Challenge. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, auf der anderen Seite investieren wir auch da rein, dass wir uns auch häufiger mal sehen, Company-Offsites und solche Dinge, damit es halt schon noch so ein bisschen mehr zusammenschweißt und man sich dann doch auch mal kennenlernen kann.
Ah, schön. Super spannend vom Company-Setting. Lass uns mal inhaltlich auch etwas tiefer einsteigen. Euer Kernprodukt ist ja die Intelligent Grid-Plattform. Hört sich erstmal sehr gut an, hört sich smart an. Kannst du mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was macht die Plattform?
Genau, also mit der Plattform haben wir eigentlich im Kern erstmal einen digitalen Zwilling des Verteilnetzes, den wir aufbauen. Also wir fügen Daten so aus verschiedenen Bestandsdatensystemen bei Netzbetreibern eben zusammen, um daraus erstmal ein ganzheitliches digitales Bild des Netzes eben herzustellen. Und dabei ist es eben wichtig, dass das natürlich auch eine hohe Qualität als Modell hat. Also da werden die Daten erstmal aufgeräumt, die findet man nicht perfekt vor schon in den Quellsystemen, sondern da muss ein bisschen was passieren, typischerweise, damit man dann halt einen guten digitalen Stand hat. Und der Ansatz ist aber eben, das Bestmögliche aus den bestehenden und vorhandenen Daten eben rauszukitzeln, um dann halt wirklich ein gutes digitales Netzmodell eben erstmal als Grundlage zu haben. Genau, auf der Grundlage hat dann unsere Plattform so verschiedene Anwendungen in verschiedenen Anwendungsbereichen, eigentlich rundherum um die technischen Kernprozesse bei einem Verteilnetzbetreiber, von Thema Netzanschluss über das Thema Netzplanung bis aber auch hin zum Thema Überwachung des Netzes, Steuern im Netz, § 14a, § EEG 9, also so die ganzen Steuerungs-Use-Cases, die auch immer, immer mehr kommen im Netz, insbesondere auch in Deutschland. Und dann auch bis hin zur, ich sag mal, Monteurswelt, sodass auch die Monteurswelt vom digitalen Zwilling profitieren kann und den nutzen kann. Ja. Also eigentlich so eine modulare Plattform.
Jetzt hat Sören einen Netzhintergrund und jetzt die Aufgabe, hier Digitalisierung nach vorne zu bringen bei BET und versteht das alles. Ja. Aber ich als Basismensch und KI-Fremdanwender, und kannst du mir das auch nochmal erklären? Nutzt ihr KI? Wie macht ihr das tatsächlich? Oder wie lasst ihr das von der Software machen? Und wie werden quasi Lücken geschlossen? Was ist da so quasi der Ansatz, damit ich das auch verstehe, neben dem, dass ich vor 1000 Jahren mal Elektrotechnik studiert habe, aber seitdem nicht mehr so viel damit gemacht habe?
Ja, also ich starte vielleicht einfach mal einmal mit so einem vielleicht sehr greifbaren Use Case, den die Plattform so abdeckt, und dann kann ich gerne noch mal was zum KI-Teil sagen. Also mal so als greifbarer Use Case ist halt vielleicht so dieses ganze Thema neuer Netzanschluss, also man möchte irgendwie eine PV-Anlage zu Hause auf sein Dach setzen, die muss ans Netz gehen, das Ganze muss halt geprüft werden, ob es jetzt noch ins Netz reinpasst oder ob es da irgendwie Probleme gibt, ob das Netz irgendwo ausgebaut werden muss und so weiter. Und genau diese ganzen Analysen wickelt die Plattform eben vollautomatisiert ab, sodass eigentlich dieser ganze Prozess, der halt vorher mehrere Systembrüche hatte, meistens durchaus mal ein paar Wochen gedauert hat, bis man eine Rückmeldung bekommen hat von einem Netzbetreiber, der kann halt gecuttet werden auf wenige Sekunden letztendlich. Und damit hat man halt eine spürbare Beschleunigung einfach in diesem Prozess, auch als Endkunde des Netzbetreibers. Also ein viel digitalerer Flow. Mhm. Genau, und also das mal vielleicht so als ein greifbarer Use Case, den man auch so als Endkunde erleben kann, wenn ein Netzbetreiber eben unsere Plattform eben nutzt. Genau, und zur KI-Frage oder im KI-Teil der Frage benutzen wir an verschiedenen Stellen. Aber es ist eben auch unsere Ansicht, dass wir halt sagen, KI ist jetzt sozusagen nicht, nur weil es gerade sozusagen mega Hype-Thema ist, ist jetzt nicht die richtige Lösung für jeden einzelnen Use Case, sondern es ist die Mischung macht's. Also es gibt dann Fragestellungen, wo man eben das Netz, ich sag mal, klassisch berechnen muss, und wenn man halt einen physikbasierten Ansatz dafür benutzen kann, eine Leistungsflussrechnung benutzen kann, dann ist es erstmal ein guter Ansatz, der auch sehr schnell funktioniert. Da muss man halt nicht unbedingt KI für einsetzen. Aber es gibt eben sehr, sehr gute Anwendungsfälle für KI, auch bei uns in der Plattform. Zum Beispiel, wenn es um dieses ganze Thema Prognosen geht. Also wenn ich jetzt irgendwie vorhersagen möchte, wie sich jetzt ein Abgang oder ein Teil des Netzes verhält, dann ist sowas halt ein prädestinierter Case, wo halt KI, also Machine Learning Verfahren, halt zum Einsatz kommen können und die wir dann eben auch nutzen in der Plattform. Daneben vielleicht noch ein weiterer Punkt, das gilt aber, glaube ich, halt für jede Software-Company so im AI-Age. Man muss sich halt damit beschäftigen, was macht KI denn eigentlich so mit der ganzen User-Interaction? Also jetzt kennt man halt ChatGPT und die Interaction, die man daraus gewöhnt ist, und das wird halt so das New Normal, und da muss man sich eben auch als Software-Player so mit beschäftigen und halt überlegen, okay, was bedeutet das für meine User-Interaction? Ist es halt noch zeitgemäß, dass man halt an gewissen Stellen in der Software sozusagen irgendwelche Klickstrecken zurücklegt, oder möchte man nicht einfach mit, weiß ich nicht, dem Grid-Planning-Agent sozusagen interagieren, wie man es vielleicht von ChatGPT gewohnt ist, um dann halt Dinge voranzutreiben. Und das sind halt auch Themen, an denen wir arbeiten, und wo wir bald auch nochmal Lösungserweiterungen an den Start bringen werden.
Das heißt, insbesondere die, ich sag mal, interne Effizienz, Operational Excellence, Beschleunigung von Prozessen, das ist ja schon mal gut. Wir haben ja gerade eine Riesendiskussion, auch politischer Natur, wie groß ist der Hebel von Digitalisierung, um zum Beispiel Netzausbaukosten zu reduzieren. Wir haben ja selbst auch letztes Jahr im Energiewende-Monitoring nicht nur auf Basis eigener Untersuchungen, sondern halt auch andere Studienlage uns etwas aus dem Fenster gelehnt und gesagt, 30% Netzausbau deckt sich aus meiner Sicht mit vielen weiteren Studien, Agora, Dena und so weiter und so fort. 30% Netzausbau einsparen sind natürlich, ich sag mal, sehr, sehr viele Milliarden, wenn wir überlegen, 200, 300, 400 Milliarden Euro in die Verteilnetze. Wie ist da euer Blick? Sind es die 30%? Ist es mehr? Ist es weniger? Wie genau wissen wir es aus deiner Sicht denn schon?
Ja, also aus meiner Sicht ist es eigentlich mal schon sehr schwer, das so pauschal zu beantworten. Ich glaube, da auf der übergelagerten Ebene, da seid ihr die Experten. Da sind eure Studien, glaube ich, der richtige Ansatz, um das halt zu beziffern.
Du hast so recht.
Genau, also was ich aber halt sagen würde, was natürlich extrem wichtig ist, damit das auch wirklich Realität wird, ist, dass halt die Flexibilisierung auch in der Planung berücksichtigt wird, in der alltäglichen Planung. Und dafür ist dann wiederum unsere Plattform da. Das ist halt auch wirklich in Einzelnetzbewertungen, in der konkreten Planung bei Netzbetreibern eben zum Einsatz kommt. Weil es ist eben nur mal so, dass die Situation sehr unterschiedlich ist. In dem einen Netz kann Flexibilisierung halt wirklich helfen von der Situation, die man dort eben hat, in dem anderen Netz aber überhaupt nicht. Und da muss man eben schon eben in den Einzelfallentscheidungen die richtige Lösung treffen. Das lässt sich halt nicht so pauschal beantworten, in allen Netzen ist immer das Richtige, sondern es muss halt wirklich diese detaillierte Einzelfallbetrachtung sein, eine sehr datengetriebene Betrachtung sein, die dann eben auch eben unsere Plattform ermöglicht, mit Zeitreihenbetrachtungen, dass man sich halt genauer anschaut, wie verhält sich das Netz, wie sind denn wirklich die erwarteten Belastungssituationen, wie wirken sich vielleicht auch eine größere Zahl an Zukunftsszenarien auf das Netz aus, um das halt zu bewerten, um dann halt letztendlich zu der besten und robusten Entscheidung in dem Netz auch zu kommen.
Da frage ich mich häufig, ob das nicht vielleicht tatsächlich der wichtigste Schritt ist. Ich meine, Netzplaner, der logischerweise dafür verantwortlich ist, das Netz muss funktionieren, der gefühlt mit auch den Instrumenten, die die Politik bereitgestellt hat in den letzten Jahren, Spitzenkappung und Redispatch und alles Mögliche, der möchte ja trotzdem da eine gewisse Verlässlichkeit haben. Und bevor der sagt, so lege ich mein Netz aus, muss der sich hundertprozentig sicher sein. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass wir es nicht schaffen, die in der Theorie guten Instrumente in die Planung wirklich zu überführen, dass alle sagen, super, das ist jetzt mein Standardwerkzeug, das nutze ich und ich weiß, das funktioniert. Und da vielleicht dann verbunden mit der Frage, wenn ihr jetzt eure Plattform eingeführt habt bei einem Netzbetreiber und ihr dann mal so Feedback-Loops mit den Netzplanern macht, kriegen die Sicherheit dadurch? Es ist ja schon eine ziemliche Umstellung des klassischen Planungsprozesses. Wie sind da die Rückmeldungen?
Ja, also da würde ich schon sagen, in Summe besteht da Untapped Potential. Also, und ich würde auch erstmal zustimmen dem Punkt, dass das halt ein riesiger Hebel ist. Also quasi Flexibilität fängt in der Planung an. Wenn es da nicht eingeplant wird, dann wird das System eben anders ausgelegt und dann realisieren sich diese Ersparnisse nicht.
Also, fängt in der Planung an. Das muss man sich fünfmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, okay.
Super, ja, also tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass es da halt auch reinkommt. Aber das ist halt schon ein gewisser Change-Prozess und das dauert eine Weile. Und ne, auch jetzt mit vielen von unseren Kunden sind halt häufig erstmal Automatisierung, Prozessexzellenz, so die ersten Use Cases, ne, weil da auch am schnellsten was zu heben ist und da auch der Druck am höchsten ist, weil jetzt zum Beispiel riesige Anfrageflut halt da ist und man eben Prozessautomatisierung braucht, um überhaupt erstmal der Lage Herr zu werden. Aber wir sehen schon den Trend, dass es halt mehr und mehr dahin geht, jetzt auch quasi in der Planung genauer hinzuschauen, alte Planungsgrundsätze zu hinterfragen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man darf halt nicht mehr nach Worst Case planen, sondern es muss halt mehr in Richtung flexible Zeitreihenbetrachtungen eben gehen, um dann mehr und mehr Kapazität eigentlich in den Netzen freizumachen.
Und stellst du fest, wenn ihr jetzt zum neuen Kunden hinkommt und da eure Plattform einführt, ist es in meiner Erwartungshaltung sehr unterschiedlich, ob du jetzt zu einem kleinen Netzbetreiber hinkommst oder zu einem sehr, sehr großen? Die Probleme, sind die gleich, sind die sehr unterschiedlich und sind die Probleme die Menschen oder ist es die Technik und die Einbindung? Und was ist die größere Challenge für eine erfolgreiche Einführung und ein erfolgreiches Enabling des Kunden, dann tatsächlich den Nutzen auch komplett zu heben?
Ja, also ich glaube, ein gutes gemeinsames Projekt-Setup ist eigentlich so der zentrale Schlüssel. Also quasi beide Seiten müssen wollen und richtig Bock haben, weil es ist halt schon eine gewisse Change-Komponente dabei, ne, wenn man eben einen alten Prozess nimmt, den man irgendwie gemacht hat mit zig Systembrüchen und sehr viel manueller und jetzt einen neuen automatisierten Prozess einführt, der einen ganz anderen Flow hat und auch die Aufgaben sich verschieben von den Leuten, die in diesen Prozessen arbeiten, dann ja, bedarf das schon auch einem guten Change-Management, einem guten Mitnehmen der Leute im Unternehmen.
Und habt ihr auch Psychologen dann in den Teams, um quasi diese Orga-Komponente mit abzubilden? Oder schafft ihr das quasi über die Inhaltsebene, die Leute zu überzeugen?
Genau, also wir haben Technical Delivery Manager, die vielleicht manchmal so ein bisschen Hobbypsychologen auch sind. Nein, genau, aber das ist halt schon eine wichtige Komponente, also dass man halt in einem gut aufgesetzten Onboarding-Projekt da eben ja gemeinsam dran arbeitet und es aber auch eine starke Projektleitung auch auf der Netzbetreiberseite gibt, die das halt mit vorantreibt und auch intern in den Prozessen halt weiter pusht. Zum Thema Daten dann vielleicht noch, da würde ich sagen, hängt es gar nicht unbedingt so sehr von der Größe des Netzbetreibers ab. Also da gibt es kleinere, die haben schon viel da reingesteckt und die haben eine sehr aufgeräumte Ausgangsbasis. Und genauso gibt es größere, die chaotische Daten haben. Also das soll auch vorkommen. Wichtig ist da eigentlich so der Punkt, das ist eigentlich genauso das Thema, auf das wir uns auch kundenindividuell einstellen. Und dafür haben wir eben auch einiges in unsere Plattform gesteckt und investiert, also auch in so ein Data Shipper, Data Integration Framework, was wir aufgebaut haben, um eigentlich sehr flexibel uns auf die jeweilige Ausgangssituation einzurichten, die wir so bei den Kunden antreffen. Ja. Um das halt nicht zu einem riesigen Thema werden zu lassen, sondern quasi ein Onboarding in unsere Plattform bedeutet eben zugleich eigentlich typischerweise eine deutliche Verbesserung in der Datenqualität, den digitalen Zwilling nach vorne zu bringen und auch in ja einen ganz anderen Modus mit dem Thema Netzdatenqualität dann eben reinzukommen.
Ja, das habe ich ja selbst schon gelernt, dass bei Modellen Shit in, Shit out ein wichtiges Thema ist, dass genau das die Basis dann ist für gutes Resultat.
Also mein Ziel des Podcasts ist auf jeden Fall bald in Rente gehen zu können, dann kannst du Partner Digitalisierung machen nach den ganzen Statements.
ich bin ja schon maximal konzentriert, dass ich die ganzen für mich Fremdworte alle irgendwie einordne, richtig in die richtige Schublade.
Ja, sehr schön. Dann lass uns mal kurz noch Richtung Energiepolitik gucken. In den letzten Jahren mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende und mit 14a ist aus meiner Sicht echt massiv viel passiert. Ne? Smart Meter Rollout läuft, Zahlen letzte Woche veröffentlicht, sieht richtig gut aus. Die Netzbetreiber mit 14a führen digitale Zwillinge ein, fangen an, ihre Daten aufzuräumen. Jetzt stehen wir natürlich trotzdem vor einer neuen EEG-Novelle, ENWG-Novelle, MSBG-Novelle. Wenn wir das Ganze als Simon Koopmannsches Artikelgesetz formulieren würden, was vielleicht nicht ganz juristisch formuliert ist, aber so die Knackpunkte enthält. Was sollte drinstehen aus deiner Sicht?
Also erstmal würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das, was so in der letzten Zeit passiert ist, dass das halt schon Signale gesetzt hat mit 14a und so weiter, die in eine gute Richtung gehen und die halt auch Bewegung reingebracht haben an verschiedenen Stellen. Ich glaube, da ist auch immer wichtig, oder sagen wir auch immer unseren Kunden, das auch nicht nur als Herausforderung und Bürde zu sehen, sondern eben auch als Chance, weil es halt schon an vielen Stellen in die richtige Richtung weist. Und wenn man das halt richtig nutzt, diesen Boost, der aus den regulatorischen Anforderungen kommt, dann kann man sich eigentlich sehr zukunftsfähig damit aufstellen als Netzbetreiber. Und man nutzt da nicht nur irgendwie 14a irgendwie als Stückwerklösung an der einen Stelle, sondern man nimmt das als Boost, um halt wirklich konsequent den Netzbetrieb und die Netzbetriebsführung zu digitalisieren mit einem Niederspannungsleitsystem zum Beispiel. Also quasi nicht nur so im Kleinen denken, wie kann ich jetzt die nächste regulatorische Anforderung erledigen, sondern eigentlich ein bisschen größer gedacht, was kann ich tun, um eigentlich diese Anforderungen bestmöglich für mich als Netzbetreiber dann auch zu nutzen und das Ganze bestmöglich voranzutreiben.
Die Frage jetzt einordnend, ne? Du hast ja die spannende Situation, dass du quasi den deutschen Regulierungsrahmen jetzt begleitet hast in den letzten Jahren, als aber auch den Vergleich hast zu den USA. Was ist denn dort anders, besser, schlechter? Was ist quasi das Rational für euch dann auch gewesen, diesen Schritt darüber zu gehen? Und was ist quasi der Unterschied in der Regulatorik, den du quasi nochmal erklären kannst für uns Deutsche, die nicht ständig in der USA und den spezifischen Regularien dort unterwegs sind?
Ja, also in den USA ist erstmal das regulatorische Umfeld sehr unterschiedlich, je nach State. Also da wird viel auf State-Level halt entschieden. In Summe kann man aber schon sagen, dass, würde ich sagen, an verschiedenen Stellen die regulatorischen Daumenschrauben deutlich angezogener sind. Das heißt also schon ziemlich taffe Anforderungen zum Beispiel gelten. Also zum Beispiel das ganze Thema Transparenz über verfügbare Netzanschlusskapazitäten. Das ist halt eigentlich schon eine ganze Weile in den USA, in vielen States verpflichtend, dass man halt sagt, okay, man muss halt wirklich transparent bekannt geben auf der Website als Netzbetreiber, wo kann ich noch was im Netz anschließen. Hat den Hintergrund, dass die US-Netze nicht so stark ausgelegt sind wie die Netze in Deutschland. Das heißt, da ist vielleicht in einigen States die Energiewende nicht so weit wie eigentlich bei uns. Trotzdem ist das Netz halt schon am Limit Und es ist halt nicht mehr viel frei. Das heißt also, man muss sehr viel genauer hingucken. Aber alles Punkte, die jetzt, wo ich sagen, wo wir jetzt auch genau in diese Phase reinlaufen, jetzt in Deutschland, ne, wo Netzkapazität knapper wird, wo wir große Warteschlangen im Netzanschlussbereich halt haben, wo man eben genau hinschauen muss, wie man halt noch was wo ins Netz integriert. Und daraus kann man dann eben auch einiges lernen. Und eine aktuelle Diskussion jetzt in geleakten Novellen und so weiter gehen ja auch in so eine Richtung, dass da mehr Transparenz eben schon auch ein Hebel sein könnte.
Spannend. Vielleicht einer der wenigen Punkte aktuell, wo man sich an den USA orientieren sollte, weil ich glaube, mehr Transparenz darüber, wo ich was anschließen kann, ist ja auch schon mal in Entwürfen drin gewesen, ist ja weiter angedacht und wird sicher auch helfen, um grundsätzlich für alle Akteure mehr, ich sag mal, Sicherheit in die Handlung zu bekommen. Vielleicht als letztes jetzt mal rein auf dich persönlich. Du bist jetzt seit 9 Jahren bei Envelio. Wann setzt sich ein Simon Koopmann zur Ruhe und sagt, jetzt ist meine Mission erfüllt, oder machst du einfach immer weiter?
Tja, gute Frage.
Dafür sind wir hier.
Kann ich gar nicht so genau sagen. Also im Moment sehe ich eher den Punkt, es gibt viel zu tun in der weltweiten Netzdigitalisierung, ne, und unsere Vision Intelligent Grids for a Sustainable Future Worldwide, da steckt worldwide drin und das meinen wir auch ziemlich ernst. Also da haben wir halt schon irgendwie so diese Ambition, diesen Antrieb und auch ich persönlich diese Ambition und diesen Antrieb zu sagen, ja, lass uns das größer denken als quasi nur Deutschland, nur Europa.
Stadtwerke.
Genau, da geht mehr, also der Bedarf ist überall da und wir müssen uns ja überall in diese Richtung entwickeln und es muss überall das Netz digitalisiert werden, damit wir halt auch irgendwann in einem dekarbonisierten System sozusagen enden. Und das ist halt schon ein cooler Antrieb und der macht nach wie vor viel Spaß, deswegen mache ich das erstmal weiter.
Das glaube ich sofort, das nimmt man dir glaube ich auch ab, wer dich schon mal gesehen und getroffen hat und das Privileg hatte, mit dir zu sprechen. Das ist glaube ich unbestritten. Und was sind denn, wenn du es auch teilen darfst, kannst, möchtest, die nächsten Schritte von Envelio auf diesem Weg zur digitalen Netzweltherrschaft. Was kommt als nächster Schritt und übernächster vielleicht?
Also tatsächlich ist das Thema US-Expansion nach wie vor halt ein großes für uns. Da stehen wir ja noch am Anfang. Wir haben einen ersten großen Kunden in den USA gewonnen, Eversource, einer der großen Versorger dort. Aber auf der Basis wollen wir jetzt natürlich weitermachen und weiter aufbauen. Und da passiert halt auch unheimlich viel im US-Netz. Rechenzentren en masse werden angeschlossen, Erneuerbare gleichzeitig an verschiedensten Stellen. Und ja, da tut sich einfach viel. Deswegen ist das halt auf jeden Fall ein Fokuspunkt. Und daneben haben wir eigentlich so die zweite Dimension, dass wir sagen, okay, wir wollen eigentlich weiter Wegbegleiter von unseren schon bestehenden Kunden sein und ihnen weitere Lösungen bieten in ihrer digitalen Prozesswelt. Deswegen auch so diese Schritte in Richtung Steuern, ihr Spannungsleitsystem, die wir hier zuletzt gegangen sind und die auch sehr gut funktionieren. Das heißt, so diese beiden Pfade, würde ich sagen, sind so die Haupttreiber.
Ach, super. Ja, und da das Mikrofon jetzt brennt, müssen wir langsam mal löschen und kommen deswegen zum Ende. Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War super spannend. Danke für die ganzen Einblicke.
Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
Das hat total Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall voll viel gelernt in den 25 Minuten, die wir hier mal wieder zusammen verbringen durften und viel zu viel mitgenommen. Vielen Dank.
Ja. Das war BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk.
Alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den digitalen Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.